Ja, jetzt stehst du hier vor der ehrfürchtigen Marienbuche. Und warum diese Buche den Namen Marienbuche trägt, das will ich dir erzählen. Setz dich doch auf die Bank, dann erzähle ich dir die Geschichte von dem Köhlermädchen im Hils. Ein schöner Sommertag des Jahres 1799 neigte sich dem Ende zu. Hinter dem Hochwald des Hilzgebirges begab sich die rotgoldene Kugel der scheidenden Sonne zur Ruhe. Ihre letzten Strahlen widerspiegelten sich noch einmal in den Karaffen und Gläsern auf den roh gezimmerten Tischen auf der Festwiese am grünen Plan, wo fröhliches Volk nach dem ereignisreichen Tag nunmehr zum Aufbruch rüstete. Man hatte am Tage zuvor vier Söhne hochachtbarer Eltern, die schon vor Jahren mit zwei schweren Gespannen wertvoller Gläser aus dem grünen Plan nach Livland gezogen waren und die man verschollen glaubte, mit großer Freude empfangen und nun heute ihre glückliche Heimkehr auf Wunsch der glücklichen Väter und Mütter mit der ganzen 865 Seelen zählenden Gemeinde gefeiert. Köhler und Spiegelgießer, Holzknechte und Glasmacher, Leinweber und Forstknechte, Glasschleifer und Polierer und Händler hatten manchen Humpen auf das Wohl der Zurückgekehrten geleert und auch mancher Chor aus rauen Kehlen war zu Ehren der Gefeierten zum strahlenden Himmel emporgestiegen. Aber nun erklangen noch einmal die Waldhörner der Forstadjunkten und riefen das lustige Völkchen zu dem kleinen Podium inmitten der Festwiese, unweit der Glashütte am Hilsbornteich. Hier verkündete der als Herold gekleidete, von der Hüttenleitung eingesetzte Festordner, dass Spiel und Tanz nun zu Ende seien und auch die Humpen zur Ruhe kommen müssten. Er sprach allen Teilnehmern den Dank der gefeierten Familien aus und ermahnte alle, sich nach Brauch und Sitte nunmehr ihren Heimstätten zu begeben und des kommenden Tages, der von jedem Einwohner wieder schwere Arbeit fordere, zu gedenken. Noch einmal klangen die Hörner auf, dann zogen die frohgestimmten Festgäste forschen Schrittes ihren Wohnungen zu. Allen voran marschierte die Familie des Köhlermeisters Andreas Heyers. Sie wohnte in einem kleinen Häuschen an der Straße, die nach Westen über den hohen Hils führte, direkt am Walde. Morgens, wenn die Sonne aufging, weckte sie das fröhliche Gezwitscher der Vögel, und dann wusste Mutter Heyers, dass es nun Zeit war, ihren Mann und die Söhne zu wecken, damit sie rechtzeitig an dem oft 1 oder 2 Stunden entfernten Meiler mit der Arbeit beginnen konnten. Sie blieben dann oft 1 oder mehrere Wochen im tiefen Wald, je nachdem, wie weit sie von zu Hause entfernt waren. Am Morgen nach dem Fest aber konnten die Vögel noch so laut ihr Morgenlied singen. Im Köhlerhaus am Hilsbornteich regte sich nichts. Ja, der Tanz auf der Festwiese hatte durstig gemacht und Männlein und Weiblein hatten wohl alle den gleichen schweren Kopf. Und erst die schon über den Keier der Berg lugende Sonne weckte die Köhlerfamilie aus ihrem Schlaf. Nun aber ging es holter die Polter, Wagen raus aus dem Schuppen, ausgebesserte Werkzeuge drauf, das besorgten Vater Heyers und der älteste Sohn Christian im Handumdrehen, während Melchior, der zweite Sohn Hanso, den alten Schimmel anschirrte und vor den Wagen spannte. Das Mittagessen solle Marie bringen, jetzt sei keine Zeit mehr darauf zu warten, meinte Vater Heyers, sie wisse ja, wo der Meiler stünde. Sie sei ja auch schon oft im Deiberg gewesen und würde den Weg schon finden. Missmutig zog Hanso den knarrenden Wagen vom Hof, und bald waren die drei Köhler im Morgendunst des Hochwaldes verschwunden. Ärgerlich über sich selbst hatte ihn Mutter Heyers nur noch schnell einige Würste und ein Laib Brot zum Frühstück mitgeben können. Aber sie machte sich sofort daran, eine kräftige Bohnensuppe mit Schinken vorzubereiten. Dabei ging ihr die 13-jährige Marie, Vaters Sonnenschein, tatkräftig zur Hand, und eine Stunde vor Mittag ging sie auf dem Rücken die kleine Kiepe mit der schmackhaften Mahlzeit im irdenen Krug tragend kräftig ausschreitend den Weg in den Hochwald hinauf, den am Morgen Vater und Brüder mit dem Wagen gefahren waren. Hier und da half sie mit ihrem Stecken einem in eine Rinne gefallenen Käfer wieder auf die Beine und war lustig und guter Dinge. Aber dann überkam sie doch die Furcht und das Bewusstsein, allein im tiefen Wald zu sein. Und schneller keuchte sie mit ihrer Last den Grund zwischen den Hängen der Talsköpfe hinauf. Als sie die Höhe erreicht hatte, lehnte sie sich atemlos an einen auf einer kleinen Lichtung stehenden Baum, um sich zu erholen und dann schnell zum Vater und den Brüdern zu eilen. Sie wollte dann am Meiler bleiben, bis der Vater Feierabend ansagen konnte. Aber da, was war denn das Knacken und Brechen im dichten Unterholz zu ihrer Linken? Marie stand zu Tode erschrocken. Was mochte das sich mal nähernde und wieder entfernende rätselhafte Geräusch bedeuten? Die Uroma hatte erst vor einigen Tagen eine grausliche Geschichte von einem Bären erzählt, der in dem Eichenwald bei Hohenbeuken, dem Dorf, wo Pfeifen und Töpfe aus Ton gemacht wurden, einen mit einem Wagen reisenden Kaufmann angefallen und ihm das Pferd in der Deißel aufgefressen haben sollte. Marie zitterte, als es im Buschwerk wieder zu rascheln und zu brechen begann. In ihrer Angst kletterte sie mitsamt ihrer Kiepe auf den Baum, dessen Äste zum Glück schon dicht über dem Boden begannen. Immer höher stieg sie hinauf, um die Zweige der Krone zu erreichen. Erst hier glaubte sie, in Sicherheit zu sein. Plötzlich blieb die Kiepe an einem Zweig hängen. Maries kleine Hände verloren den Halt. Mit einem Schrei stürzte sie von Ast zu Ast und schlug auf den Boden. Inmitten blühender Waldblumen hauchte Marie ihr junges Leben aus. Missmutig stocherte indessen am Meiler Köhlermeister Hayers in den Luftlöchern herum. Schon mindestens 2 Stunden über Mittag und immer noch kein Essen. Christian murmelte etwas wie Weiberwirtschaft und Melchior lief zum Quell in den Gründen des Deibergs, um Trinkwasser zu holen. Dann habe man doch wenigstens was im Magen und wenn es auch nur klares Bergwasser sei, nörgelte er. Am späten Nachmittag, die schrägen Strahlen der Sonne kündeten den Abend an, gebot Vater Hayers Feierabend. Hanso wurde eingespannt und dann wurde die Heimfahrt angetreten. Jeder hing seinen Gedanken nach. Aber ohne es zu ahnen, drehten sich ihre Grübeleien nur um einen Punkt. Was war zu Hause geschehen? Warum hatte Marie das Mittagessen nicht gebracht? Sie waren so in sich versunken, dass sie des Weges nicht achteten. Und so erschraken sie zusammen, als Hanso plötzlich stehen blieb. Ja, sogar den Wagen zurückschob. Es half kein Schimpfen und auch die Peitsche konnte Hanso nicht dazu bewegen, weiterzugehen. Vater Hayers wurde stutzig. Sein Leben lang hatte er mit Pferden zu tun und sein Hanso kannte er besonders gut. Hier stimmt was nicht. Vater Hayers nahm die Zügel und versuchte, mit sich zu ziehen, aber der alte Schimmel wieherte nur und warf den Kopf hoch. Er war nicht von der Stelle zu bewegen. Sinnend blickte der alte Köhler in die Runde und plötzlich blieb sein Blick an dem einsamen Baum auf der kleinen Lichtung hängen. Was war denn das? Eine ganze Anzahl abgebrochener Äste, deren Laub schon welk wurde, hingen am Stamm herab. Was war da geschehen? Da fanden sie die arme Marie. Den Wagen legten sie mit den Zweigen des Unglücksbaumes aus und dann betteten sie Marie auf das grüne Laub. Als das geschehen war, ging auch der alte Hanso mit hängendem Kopf weiter. Unter dem großen Baum wurde Marie andern Tags unter Anteilnahme des ganzen Dorfes zum ewigen Schlaf eingebettet. Die Buche aber nannte man seit damals Marienbuche. Jetzt kennst du die Geschichte von dem Köhlermädchen Marie. Die Marienbuche wurde 1849 trocken und sollte gefällt werden, aber kein Waldarbeiter traute sich, den Baum umzuhauen. Man glaubte, böse Geister oder ein Teufelsspuk habe jenes Unglück ausgelöst. Schließlich hat ein junger Forstlehrling den Baum gefällt. Zur Erinnerung an jenes Drama wurde wieder eine Buche gepflanzt, die 1929 vertrocknet ist. Aber wieder gab es einen Waldarbeiter, der sich weigerte, den Baum zu fällen. Erneut musste ein Kollege einspringen und den Auftrag ausführen. Das Revier um die Marienbuche wurde in den 20er Jahren von Revierförster Hinze betreut, der dann aus dem Revier seines Vaters im Harz eine Blutbuche besorgte und sie hier pflanzte. Dieser inzwischen zu einem kräftigen Stamm herangewachsene Baum erinnert heute noch an die unglückliche Marie. Das Grab selbst ist allerdings verschwunden, ein kleiner Gedenkstein steht aber noch dort. Vielleicht ist es der, den Maries Vater einst aufstellte. Aber darüber kann ich dir leider nichts Genaueres berichten. Diese Geschichte wurde von August Sünnemann auf Papier festgehalten.